Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Und heute mit auf Sendung ist Stefan Schorch. Stefan, du kannst mich hören?
Ja, ich bin da. Hallo Thomas.
Hallo. Schön, dich zu hören und auch zu sehen. Wir probieren ja auch gerade eine neue Technik aus, wo wir uns gegenseitig sehen können. Die Übertragung ist nach wie vor nur per Audio, aber wir zwei können uns sehen. Stefan, du hast eine eigene Praxis für integrale Arbeit in Essen. Magst du ein paar Worte dazu sagen, was du in Essen für Aktivitäten hier im integralen Ansatz machst?
Ja, gerne. Ich habe vor inzwischen fast 5 Jahren mein Leben komplett umgekrempelt und wirklich meine Arbeitswelt dem Integralen gewidmet. Eine meiner Hauptbeschäftigungen ist, als Integral Master Coach zu arbeiten. Ich habe bei Integral Coach in Kanada die Ausbildung gemacht und habe das deswegen gemacht, weil für mich der integrale Ansatz und das Integrale einfach so ein wertvolles Werkzeug und so eine wertvolle Weltsicht ist. Und gerade im Coaching das für mich eine wunderbare Anwendung ist, einfach diese integralen Perspektiven nutzen zu können.
Du bist so ganz nebenbei auch Vorsitzender vom Integralen Forum, wenn ich das so sagen darf.
Ich würde das nebenbei so ein bisschen rausstreichen, weil das schon auch ein ziemlichen Teil meiner Zeit beansprucht. Aber es ist eine Arbeit, die ich sehr gerne mache, weil es mir eben unter anderem auch darum geht, eben das integrale Denken oder integrales Bewusstsein möglichst zu verbreiten oder das unterstützen zu können, wie sich das verbreitet. Und da ist halt der Verein, das Integrale Forum, schon eine tolle Organisation, die sich dem gewidmet hat. Und das eine, es hat so 2 Motivationen. Das eine ist eben wirklich das integrale Denken und die Arbeit von Ken Wilber mehr in die Welt zu bringen. Und das andere ist auch im integralen Forum selber auszuprobieren, wie neue postmoderne, also integrale Organisationsformen aussehen können. Damit experimentieren wir gerade innerhalb des integralen Forums und das ist schön, da auch einen Beitrag leisten zu können.
Jetzt haben wir dich aber zur Sendung eingeladen, weder für deine integrale Praxis in Essen noch in deiner Funktion als Vorsitzender des integralen Forums, sondern du bist auch Vertreter einer modernen Form des Zen, das nennt sich Mondo Zen. Ja. Und dazu möchte ich gerne nachher noch ein paar Fragen stellen, aber lass mich vorweg einmal die Frage so stellen. Für zeitgenössische, evolutionäre, integrale Spiritualität gibt es ja viele Möglichkeiten, spirituell zu sein. Offensichtlich zieht dich Zen an. Ja. Was zieht dich an Zen an?
Ich würde den Bogen vielleicht andersrum aufziehen. Das war nicht mehr Zen, was mich angezogen hat, sondern eben für mich war der Kontakt mit dem integralen Ansatz von Ken Wilber vor etlichen Jahren insofern auch augenöffnend, weil er mir erst einmal ermöglicht hat, einerseits meine sehr rational naturwissenschaftliche Weltsicht, mit der ich aufgewachsen bin und mit der ich lange Jahre auch im IT-Business sehr erfolgreich war, dann aber eben meine irgendwann dazugekommenen spirituellen tiefen Bewusstseinszustandserfahrungen durch verschiedene Arten von spiritueller Praxis. Das war wie 2 Welten, die ich nicht zusammengebracht habe. Und da hat mir die integrale Landkarte unseres Bewusstseins eine Wahnsinnshilfe gegeben, indem wie eine Brücke geschlagen worden ist zwischen diesen beiden für mich bis dahin so unvereinbarbaren Welten. Mhm. Und dann habe ich weiter gesucht nach Formen einer integralen Spiritualität, wo so ein bisschen eben auf der Basis des integralen Ansatzes so ein kognitives Verständnis schon da war, die eigentlich noch so nach dem für mich wirklich stimmigen, passenden Praxisweg gesucht. Ja. Und bin darüber dann irgendwann über diesen Mondo-Zen-Ansatz gestolpert. Mhm. Dadurch, dass ich zunächst Dialoge gehört habe zwischen dem Jumpo Dennis Kelly, der Entwickler des Mondo-Prozesses, ein amerikanischer Zen-Meister, der auch sein Leben im Prinzip dem gewidmet hat, Praxispfad zu finden, um eben diese tiefen Bewusstseinszustände zu erreichen und zu halten. Und ich hatte von dem ersten Moment an, als ich diesen Dialog zwischen diesen beiden Männern gehört habe, den Eindruck, den Mann möchte ich kennenlernen. Mhm. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grunde. Nicht, weil ich einen Guru oder einen Lehrer suche, den ich gerne auf den Sockel setzen möchte und zu dem ich dann aufschauen und von dem ich lernen möchte. Im Gegenteil, ich bin so sozialisiert, dass für mich so Lehrer auf dem Sockel ein ganz, ganz schwieriges Thema sind. Sondern ich hatte den Eindruck, dass mir im Jumbo jemand begegnen kann, wo quasi dieses eine Bewusstsein, diese eine Wirklichkeit, die wir alle teilen, mir durch diesen Menschen, durch seine Augen entgegenscheinen können und ich das in einer Begegnung mit ihm würde wahrnehmen können. Mhm. Genauso hat sich das in unserer ersten Begegnung auch bewahrheitet und von dem Moment an war eigentlich klar, dass ich diesen Weg weitergehen würde, zu gucken, was steckt da für ein Mensch dahinter, was steckt da für eine Praxis dahinter und wie kann ich damit weiter im Kontakt bleiben und da weiter selber tiefer gehen.
Du bist dir bewusst, dass die Formulierung, die du gerade erwähnt hast, oder die was dich hier bewegt hat, exakt die Definition des Wortes Guru ist.
Ja.
Guru ist der Vertreiber der Dunkelheit. Ja. Und es geht darum, dass so ist zumindest mein Verständnis davon, so wie ich es gehört habe und wie ich es verstehe, dass eben in einer, und das ist ja das Spannende, menschlichen Begegnung, lass es mich so formulieren, das Non-Duale durchscheint.
Ja, genau.
Und ich höre dich zumindest so, dass das in diesem Fall bei dir so gewesen ist.
Ja, und dann will ich das vielleicht noch ein bisschen weiter ausschmücken. Also ich bin unterwegs ja, ich habe viele Lehrer besucht, viele Lehrer für mich getestet, also in Anführungsstrichen getestet, ausprobiert, ob das eine stimmige Konstellation sein könnte und wir wohl zusammenarbeiten können. Und ich hatte eben bis auf diese erste Begegnung mit dem Jumpo schon auch immer wieder das Gefühl bei einigen Lehrern, oh ja, da scheint mir etwas entgegen, also da scheint etwas durch, nicht im Sinne von, das macht den Anschein, sondern es schimmert tatsächlich etwas durch. Mhm. Und ich hatte gleichzeitig aber den Eindruck, oh verdammt, da ist aber auch noch eine ganze Menge Ego im Weg oder dazwischen. Mhm. Und beim Jumpo hatte ich erstmal das Gefühl, also ich würde nicht sagen, dass da überhaupt gar kein Ego mehr ist, weil immer dann, wenn wir den Mund aufmachen, ist ein Stückchen Ich oder Ego im Spiel. Mhm. Aber das war so weitgehend an die Seite getreten, sodass dieses Durchscheinen, dieses Durchschimmern so transparent und so präsent war, das hat mich sehr beeindruckt. Und insofern könnte man fragen, wenn es ein Guru ist, also mir geht es ja um das Thema, jemanden auf den Sockel zu heben.
Ja.
Wie sollte man jemanden, der weitestgehend sein Ego gerade neben sich gestellt hat, was von dem sollte man auf einen Sockel stellen? Da bleibt ja nichts mehr übrig für den Sockel. Also, insofern. Ja. Hat mir das diesen Zugang sehr erleichtert.
Wobei natürlich auch interessant ist, was man mit auf den Sockel stellen meint. Weil mit auf den Sockel stellen kann man verschiedene Dinge meinen. Das eine ist, dass man hier sozusagen eine Unterwürfigkeitsgeste macht im Sinne einer traditionellen Hierarchie. Ja. Und das andere auf den Sockel stellen, und dann klingt es für mich gleich viel positiver, ist einfach ein Werteurteil, dass hier etwas sehr besonders Wertvolles der Fall ist. Das ist eine Form von auf den Sockel stellen. Ich sage, das, also zum Beispiel diese Form des Menschseins, in der mir jemand entgegenkommt, empfinde ich als wertvoller als andere Formen des Menschen. Da steckst du schon ein bisschen im Hals, weil das, da merkt man schon, darf man das überhaupt sagen? Ich würde sowas sagen, also ich würde mir schwer tun, es nicht sagen zu hören, dass es Menschen gibt, wo ich das Gefühl habe, die Art und Weise, wie sie Menschsein ausdrücken, erscheint mir wertvoller. Da ist etwas, das dem ich mehr Wert zugebe als andere Menschen, die ihr Leben für etwas verwenden, wo mir vielleicht schauert. Ich sag's einmal so, um den Kontrast herauszuarbeiten.
Ja.
Das ist natürlich ein Werturteil und spannend finde ich ja, weil ich, meine Ausgangsfrage war ja, warum Zen, ja? Und dort, wo du hingegangen bist, war die menschliche Begegnung.
Ja. Also ich finde es wichtig, dass du das entspannt, dass du das einbringst. Auch schön, wie du das gerade gesagt hast, also durchaus diese Differenzierung zu machen. Da gibt es eine Form von Menschsein, die ist vielleicht tatsächlich, nur nicht nur vielleicht, die ist ein Stückchen wertvoller als andere Formen des Menschseins. Natürlich gibt es da auch in mir wertende Urteile, wenn ich Menschen begegne. Ich würde es aber gerade gerne in dem Kontext von einem spirituellen Lehrer oder von einem Guru differenzieren. Und das ist eben aus meiner Sicht, kommen wir gleich zu einem Aspekt bei dem Mondo-Sehen auch, zumindest so, wie es gelebt wird, bei Junpo Roshi und bei Doshin Roshi, der es mir überhaupt erst ermöglicht hat, mich wirklich so tief darauf einzulassen. Und das ist Folgendes. Das eine ist eben, dass ich, wie gesagt, durch diese Begegnung mit Junpo gesehen oder gespürt habe, der Mann hat etwas realisiert, der hat Kontakt zu etwas, der hat etwas umgesetzt oder für sich verinnerlicht. Davon kann ich verdammt viel lernen. Mhm. Und da ist es wahrscheinlich sehr hilfreich, wenn es mir gelingt, demütig mich vor ihm zu verbeugen und mich wirklich ihm anzuvertrauen, damit er mich unterstützen kann auf seinem Weg. Mhm. Was mir ganz wichtig dabei ist, aber nicht den Fehler vielleicht sogar zu machen, damit den ganzen Menschen zu überhöhen und auf den Sockel zu setzen, sondern zu sagen, ja, was diese Zustandserfahrung oder die Realisierung von einem kausalen, non-dualen Zustand angeht, da ist er mir meilenweit voraus, da kann ich viel von ihm lernen und er ist immer noch ein Mensch, der mit seinem Ego und seiner Psyche in der Welt unterwegs ist und auch da gibt es noch Schattenanteile, an denen auch er noch seine Arbeit macht.
Das ist ja sehr spannend. Jetzt könnten wir natürlich eine Sendung machen über Guru, Lehrer-Schüler-Beziehung und die Frage, wie sich so etwas in der modernen spirituellen Praxis zeigt. Angekündigt haben wir die Sendung über Zen und auch die spezielle Form des Mondo-Sens. Lass mich einmal so provokativ fragen, weil du es wirklich so auf diese menschliche Begegnung mit dem Junpo Roshi gebracht hast. Angenommen, dieser Junpo Roshi wäre kein Zen-Lehrer, sondern ein Sufi-Lehrer oder ein Benediktiner-Mönch, mit allem, was dazugehört. Aber die gleiche Persönlichkeit, wäre das dann für dich genauso ansprechend gewesen oder wäre das anders?
Wunderbare Frage, danke. Ich denke, es wäre wahrscheinlich genauso ansprechend gewesen. Warum? Weil mir geht es nicht im Zen um bestimmte Spezifika, bestimmte Besonderheiten dieser Tradition. Es geht mir vor allen Dingen am allerwenigsten um irgendwelche Mythologien oder Dogmen oder Glaubensgebäude oder sonst irgendwas in der Richtung. Sondern seit meiner spirituellen Suche oder seit ich auf diesem Weg bin, geht es mir quasi darum, da durchzuschauen und die Essenz, die wirklich die tiefe gemeinsame Essenz jenseits der Worte und Bilder zu erkennen in den verschiedenen Traditionen und Wegen. Mhm. Und da ist für mich Zen deswegen schon auch sehr naheliegend, weil für mich zumindest, und das ist einfach nur mein persönliches, ich sage nicht, dass das das Beste ist, sondern einfach für mich das Stimmigste, war für mich der Zen-Weg immer schon der am wenigsten, also der klarste, der reinste. Ganz wenig bunte Bilder, ganz wenig, wenn es immer so ein bisschen despektierlich, Folklore, die dabei ist, sondern sehr klarer, reiner Zugang. Allerdings beim traditionellen Zen zumindest eben immer noch sehr so in den Besonderheiten eben auch der japanischen Kultur von vor ein paar Jahrhunderten. Ja.
Wobei ich es sehr spannend finde, dass du auch die Worte, die du wählst, um die Qualität zu beschreiben, nämlich Klarheit und Reinheit, ich würde sagen, sehr typische Zen-Worte sind. Ja. Würde jemand, der wirklich einen christlichen Weg beschreiben und die Qualität, die diesen christlichen Weg beschreibt, ist die Wahrscheinlichkeit, so sehe ich es zumindest, hoch, dass er nicht jetzt von der Klarheit und Reinheit sprechen würde, sondern dass er wahrscheinlich von der Liebe und von der Demut sprechen würde. Jemand, der sehr sich angezogen würde von einer aurobindischen, evolutionären Spiritualität, würde wahrscheinlich vom evolutionären Impuls oder vom Eros oder vom Lebensimpuls und von der Lebendigkeit sprechen. Menschen, die sich sehr von schamanischen Spiritualitäten angezogen sind, sprechen sehr überhaupt vom Kontakt mit Lebendigkeit und mit diese Nicht-Getrenntheit vom natürlichen Ganzen. Das heißt, allein das, was dir hier wertvoll erscheint, also du sagst, weil das eben das Reinste und Klarste ist, würde ich mal vermuten, dass hier schon jemand ist, der nach Reinheit und Klarheit primär sucht und nicht nach einem überquellenden Herz.
Es ist interessant, dass du das erwähnst. Ja, ja, unbedingt ja, weil es in mir am ehesten nach Klarheit und Reinheit sucht. Zumindest würde ich sagen, für den Teil, für den Bereich, wo es um die absolute Dimension unseres Seins geht, also um diesen kausalen, non-dualen Zustandsbereich. Mhm. Und da unterscheide ich eben auch immer sehr gerne und genau da kommt dann für mich, da kommt das Mondo zu dem Zen. Im Zen ist für mich sind die Praxis oder der Weg, um wirklich tief in diese absoluten Zustandsbereiche zu gehen. Unter anderem aus einem ganz bestimmten Grund. Ich weiß gar nicht genau, ob das generell beim Rinzai-Zen ist oder nur in dieser Mondo-Zen-Praxis. Wir sagen, wir machen ein ganz bewusstes spirituelles Bypassing der subtilen Bereiche. Wir gehen direkt ins Kausale. Mhm. Aus einem ganz bestimmten Grunde, weil in vielen Traditionen, tantrischen oder tibetischen, buddhistischen oder so, wird viel mit inneren Energien gearbeitet, viel mit inneren Bildern, mit Kundalini-Energie, mit inneren Phänomenen, die, also subtile Zustandsphänomene, die wunderbar und wichtig und schön sind, überhaupt gar keine Frage. Aus unserer Zen-Sicht ist es nur so, dass da immer ein bisschen das Risiko dabei ist, da dran hängen zu bleiben, weil die so schön sind. Mhm. Und deswegen geht der Weg quasi so direkt wie möglich ins Kausale oder Non-Duale, um dann von hier aus dieser Perspektive aus quasi wie zurückzublicken auf die subtilen Phänomene und die dann anders von aus einem kausalen Bewusstsein heraus auch.
Nee, da würde ich dir ja auch absolut zustimmen. Willst du auch sagen, dass es auch eine typische Zen-Falle gibt, sowas wie eine Zenitis, das Hängenbleiben im Kausalen?
Absolut.
Absolut. Ich kenne gewisse Zen-Klöster auch in Deutschland, große, und jetzt irgendwelche Namen zu nennen, die eine unheimliche, ich sag's mal mit deinen Worten, Klarheit und Reinheit ausstrahlen. Und um es jetzt provokativ reinzuholen, irgendwas fühlt sich tot an.
Genau, weil es ist die absolute Dimension unseres Seins, so wie Ken Wilber so schön sagt, hier gibt es keine beweglichen Teile.
Ja.
Insofern hat sie auch ein Stückchen was Totes, weil es ist genau die Stille, die Leere, in der sich nichts bewegt und kein Anfang und kein Ende ist. Genau. Mhm. Und es gibt dieses, Doshin selber, mein Lehrer, ist bekennt sich da selber, zumindest phasenweise auch, dieser Zen-Disease verfallen oder erlegen zu sein, eben quasi in dem ein sehr starkes Gewicht auf dieses kausale Zustandserfahrung zu legen. Und mir selber, ich verstehe mich da eher auch als ein Vertreter einer integralen Spiritualität, als ein reiner Zenni. Mhm. Mir ist eben dran gelegen, wenn wir einfach mal, einige der Hörer werden das kennen, diese Wilber-Koms-Matrix nehmen, ne, also wo auf der horizontalen die Zustandsstufen aufgezeichnet sind, vom grobstofflichen über subtile, kausale, non-duale, und auf der vertikalen die Bewusstseinsstufen aufgezeichnet sind. Dann ist aber das, wenn wir in der Welt sind, wenn wir in der manifesten Welt uns bewegen, wenn wir diesen Dialog führen zum Beispiel, sind wir in der manifesten Welt. Wir sind in unseren Körpern und durch unsere Psyche, durch unsere Ego-Symbole hindurch formen sich Worte und wir führen Gespräch über Spiritualität oder auch über Sinn.
Ja.
Die Frage, wie sehr, genau, vielleicht auch sogar wie klar und wie rein bin ich denn aber in dieser manifesten Dimension meines Seins? Wie sehr habe ich denn da mit meinen Schatten gearbeitet? Wie sehr bin ich verbunden mit dieser tiefen Dimension und kann trotzdem aus dieser tiefen Dimension heraus durch mein Ego, durch meine Persönlichkeit sprechen? Das ist für mich die andere Seite. Der Waage, ja, vielleicht, also da, wo es eben die manifesten Anteile geht. Und die spielen im traditionellen Zen meines Wissens zumindest keine große Rolle. Die spielen aber im Mondo-Zen eben eine große Rolle.
Mhm. Zen ist, es gibt ja verschiedene Entwicklungsstufen des Zen, wenn man das so sagen kann. Und die ursprünglichen Entwicklungsstufen, die hängen ein bisschen im Mythologischen. Also das Dhyana-Buddhismus, der reine Meditationsbuddhismus ist, da weiß man eigentlich nicht so wirklich, ob der so existiert hat. Das ist eher so, wie auch in der Zen-Geschichtsschreibung die eigenen Ursprünge beschrieben werden. Aber es kann durchaus sein, dass das auch so der Fall gewesen ist. Und das war noch in Indien. Und Zen entstand ja aus einem kulturellen Schmelztee. Zen ist ein interessanter Berührungspunkt im 6. Jahrhundert, wo es aus historisch auch Gründen, über die man sprechen kann, eine Verbindung gab zwischen der ostasiatischen und der südasiatischen Kultur, wo es auf einmal einen Zustrom von indischen buddhistischen Mönchen in das taoistisch-konfuzianische China gab und eine gewisse helle Begeisterung, auch vor allem der Taoisten, die zuerst auch gemeint haben, dass eine versteckte Schule des Taoismus sein muss, die hier über den Umweg nach Indien zurückkommt. Und wenn man Zen-Buddhismus so ansieht, auch in der ganzen Gestik und in der ganzen Ästhetik, ist er ja viel mehr dem Taoismus verbunden als dem indischen Buddhismus. Da ist etwas, was auch diese Kultivierung der absurden Geste sehr stark in den Mittelpunkt stellt. Also ein Buch, das Markt eine Felswand, das soll ein Klassiker der Zen-Literatur, die ich auch in den letzten Jahren jetzt immer wieder gelesen habe, das wirft mich immer wieder an die Wand, ja. Weil es mir, und das ist wahrscheinlich das, was du mit dieser absoluten Dimension ansprichst, mich permanent so dekonstruiert, dass nichts übrig bleibt, wenn ich mich darauf einlasse. Da scheint die spezielle Kraft des Zens zu sein, nach verschiedenen Methoden, und da haben sie unterschiedliche Methoden entwickelt, von Sokto-Zen, von Rinzai-Zen, mit oder ohne Koan, aber das Ziel ist eigentlich, mich so auseinanderzunehmen, dass, ich sag's mal so platt, nichts übrig bleibt. Würdest du dem zustimmen?
Ich würde zunächst mal von meiner Schande gestehen, dass ich die ganzen historischen Details überhaupt nicht kenne. Aber ich würde dem zustimmen, dass es im Zen, so wie ich es verstehe, und vor allen Dingen im Mondo-Zen darum geht, eben genau das Ego oder das Ich zu dekonstruieren, solange bis nichts übrig bleibt. Mhm. Und jetzt ist mir aber ein Punkt ganz wichtig, den hier reinzubringen. Weil ich denke, dass eine traditionelle Zen-Praxis, also wie im Rinzai-Zen die Arbeit mit Koans, mit diesen unlösbaren Rätseln, mit dem Ziel, eben wirklich das Ego zu dekonstruieren, vielleicht funktionieren kann für Mönche, die in einem Kloster leben und am besten auch noch in einem sowieso sehr traditionellen, eher egolosen japanischen Kultur vor ein paar hundert Jahren. Ich glaube, dass sich unsere westlichen, sehr weit entwickelten Iche und Egos sich sehr damit schwer tun, mit der Idee, ich soll hier vollständig dekonstruiert werden. Mhm. Weil eine, wie ich finde, auch sehr berechtigte Frage ist die, wie bitteschön soll ich denn dann noch in der Welt unterwegs sein und funktionieren? Mhm. Weil es gibt auch dafür ja ganz bekannte Beispiele eben einer anderen Extremform von dieser Zen-Krankheit oder von dem Ausspacen. Eckhart Tolle hat das erlebt, Junpo selber hat das erlebt, die irgendwann ihr Ego sowas von dekonstruiert hatten, dass sie wochenlang ohne Ego ja gelebt haben, aber eigentlich mehr oder weniger dahin vegetiert haben, weil kein Ego mehr da war, was ihre eigenen Überlebensfunktionen gesichert hat. Mhm. Insofern finde ich extrem wichtig für Menschen in unserer Gesellschaft auch, die wir ja weiter in der Gesellschaft bleiben wollen. Darum geht's ja. Ich will ja nicht eine Weltflucht betreiben und auf meinem Kissen eine Egolosigkeit erleben und dann gucken, wie ich irgendwie wieder in die Welt halbwegs zurückkomme, sondern ich will ja möglichst eine Möglichkeit finden, wie ich beides miteinander in Einklang bringen kann. Mhm. Und da ist es bei dem Mondo-Zen-Prozess so, dass einfach einerseits unter Nutzung von, in Anführungsstrichen, Technologien aus dem traditionellen Zen, wir nutzen Koans, unter Berücksichtigung der integralen Landkarte, also des Wissens über unser Bewusstsein und ganz viel Methoden und auch Technologie vielleicht aus dem modernen Psychologie schauen, wie können wir denn das Ego dekonstruieren, in dem Sinne die Identifikation mit dem Ego lösen, um es dann umlernen zu lassen, wieder zusammen zu konstruieren. Insofern ist mir auch ein ganz wichtiger Unterschied ist der, auch sich klarzumachen, dass es auf so einem Mondo-Zen-Weg oder auf dem Zen-Weg eben nicht darum geht, das Ego loszuwerden. Also so Klassiker, so Sprüche im Zen wie Your Ego must die on the cushion. Ja, das Ego muss sterben auf dem Kissen, halte ich für einen ziemlichen Bullshit und für gar nicht ungefährlich. Sondern es geht eben viel mehr darum, das Ego das Ich umlernen zu lassen. In dem Sinne gibt es so eine schöne Definition von dem Mark Gaffney dafür, die ausschließliche Identifikation mit dem Ego aufzugeben. Mhm. Also zu lernen und wirklich ganz tief zu realisieren, ich bin mehr als dieses Ego. Ich habe ein Ego. Ich bin nicht dieses Ego. Und dann kann dieses Ego oder dieses Ich vielleicht viel mehr eine hilfreiche Funktion sein in mir.
Was macht da Mondo Zen? Was macht sie da? Was ist das, wo du denkst, wow, das ist eine 21. Jahrhundert Art, mit dieser Menschheitsfrage umzugehen?
Ja. Erster Punkt, ganz wesentlich, wir fangen an mit dem ersten Schritt auf dem achtfachen Pfad im Buddhismus, ganz traditionell, die rechte Sicht, the right view. Auch im traditionellen Buddhismus fängt es an mit einer Philosophie, mit der ich verstehe, wie funktioniert, wie ist denn eigentlich mein Geist aufgebaut. Und da ist es quasi eine Philosophie, die mir verstehen hilft, was ist denn mein Ich und mein Ego eigentlich. Und das ist basiert auf der integralen Theorie, oder auf der integralen Landkarte unseres Bewusstseins. Und wenn ich mir da klar mache und erstmal ein intellektuelles Verständnis davon habe, dass dieses Ego nicht eine feste, stabile Entität, nicht ein festes Etwas ist, sondern vielmehr ein Prozess ist. Ein denkender Prozess, der sich ständig aufrechterhält. Und dass dieses Ego im Laufe meines Lebens, also meiner Kindheit, irgendwann mal entstanden ist, durch einen Prozess des mich immer mehr Identifizierens mit etwas. Mhm. Ganz als Kleinstkind habe ich mich noch nicht mal mit meinem Körper alleine identifiziert, da war ich noch ganz Welt. Mhm. Und dann irgendwann hat eine Identifikation stattgefunden, wo ich gemerkt habe, oh, ich bin dieser Körper und nicht dieses Kissen zum Beispiel. Und so geht dieser Identifikationsprozess immer weiter und es bildet sich eine Identität, mein Ego. Die bildet sich aber genau dadurch, dass ich immer, wenn ich sage, dies bin ich, also Teil meines Egos, gleichzeitig ja auch sage, das andere ist es nicht. Das heißt, ich baue wie eine willkürliche Hülle, eine Schale um mich herum, um das, was ich als mein Ego definiere. Das erstmal zu verstehen, dass das ein Prozess ist, wie der entstanden ist und dass der vielleicht theoretisch ein Stückchen umkehrbar ist, ist so das, was wir mit dem Right View, also mit der rechten Sicht
meinen. Ja. Wenn das teilt sich, würde ich ja mal sagen, ja mit vielen Schulen, ja. Das so oder so ähnlich zu verstehen. Aber das würde ich sozusagen ist die Grundlage.
Das ist eine ganz wesentliche Grundlage, weil ohne dass der Punkt da ist, kommt man im Grunde genommen mit dem Prozess auch nicht sehr viel weiter.
Okay.
Weil das nächste, was dann ist, ist quasi genau dieser, die Arbeit mit den Koans. Mit den Koans versuchen, dieses Ego zu, sondern eben genau zu lernen dabei, die Starrheit dieses Egos, dieses Ichs, ein Stück aufzulösen, zu entspannen und eben wie eine Position, einen Betrachtungspunkt einzunehmen jenseits dieses Egos, jenseits dieses Ich. Mhm. Und damit festzustellen, oh, ich habe ein Ego, da ist eine Ich-Funktion, da ist ein Denken zum Beispiel, ein Denken, ein Fühlen, da sind die Inhalte meines Bewusstseins und ich kann den Fokus meiner Achtsamkeit aber auch verschieben in das reine Gewahrsein selber, also in das leere Bewusstsein, in dem alle diese Inhalte auftauchen und letzten Endes ist dieser Ego-Prozess auch nichts anderes als ein Inhalt in diesem Bewusstsein. Und damit wird der relativiert, der ist nicht weg, der löst sich nicht auf, aber der kriegt eine sehr viel relativere Position. Mhm.
Also das ist eine Arbeit mit Koan.
Ja.
Arbeitet ihr damit mit traditionellen Koans oder ist das auch eine Adaption der Koan-Arbeit?
Das ist eine Adaption. Jumbo sagt selber immer, er hat einige unerhörte Dinge getan. Er hat also aus den ursprünglich 1600, glaube ich, Koans gibt es im traditionellen Rinzai-Zen, das Ganze zusammengedampft und kondensiert, nicht nur auf schlanke 10 beziehungsweise 15 Koans, sondern er macht noch einen weiteren unerhörten Schritt. Typischerweise ist es ja im traditionellen Zen so, dass man seinen Koan, also Koan für die, die das nicht wissen, ist ein für den Verstand nicht lösbares Rätsel, eine Rätselfrage, zum Beispiel so eine Rätselfrage kriegt wie, hat ein Hund Buddha Natur? Oder was war dein Gesicht, bevor deine Eltern geboren waren? Und damit wird der Schüler dann auf sein Kissen geschickt und dann kann er da, weiß nicht, monatelang drauf rumkauen auf dem Koan und bei seinem Lehrer die Antwort ausprobieren und in der Regel wird er sehr, sehr oft zurückgeschickt, bis er irgendwann mit der Antwort nicht gehen darf. Im Mondo-Zen machen wir es auf eine ziemlich unerhörte Art und Weise. Die ganzen Antworten gibt es in einem Mondo-Zen-Handbuch, die kann man sich vorher durchlesen. Und das heißt, wenn ich dir jetzt die Frage auf den ersten, oder die Frage des ersten Koans stellen würde, dann könntest du die Antwort ablesen. Der Punkt ist der, und das ist der Witz dabei, das wird nichts nützen. Weil es geht in dem Dialogbegriff, deswegen Mondo, Mon hat nichts mit Mondän zu tun, Mon heißt Dialog, wo ist der Übungsweg, also es ist ein dialogischer Übungsweg, weil es in diesem Dialogprozess genau darum geht, eine Ebene jenseits unseres denkenden Verstandes zu erreichen. Und also zu gucken, wie kann ich durch so eine Koan-Frage eine Zustands-, eine Bewusstseinsebene jenseits des Verstandes erreichen. Und in dem Dialog, wenn zwei Menschen, wir beiden den zum Beispiel machen, merken beide ganz genau, du spürst es, ich spüre das, wo kommt die Antwort gerade her? Ist die einfach nur erinnert aus dem Verstand oder kommt die wirklich aus der Realisierung dieser Antwort?
Und dieses, die Antwort aus der Realisierung kommen lassen, ist der Punkt der Praxis. Der Dialogpraxis.
Genau, das ist der wesentliche Punkt der Praxis und das, was wir machen, wir benutzen zusätzlich noch unsere Sinneskanäle dazu, weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, es geht letzten Endes darum, den Fokus meiner Achtsamkeit zu verschieben in die Ebene des reinen Gewahrseins, also in die Ebene des leeren Bewusstseins, jenseits der Inhalte, also in die Ebene, in der die Bewusstseinsinhalte auftauchen. In die Ebene des Zeugenbewusstseins, könnte man sagen. Und eine Möglichkeit, die wir dazu nutzen, sind eben Sinneskanäle zu nutzen. Also primären den auditiven Kanal, das heißt, wir benutzen, ich habe die hier stehen, wir benutzen eine Klangschale. Und laden diejenigen, die in so einem Dialog sind, einen teilzunehmen, zu lauschen. Zunächst mal zu lauschen. Dann nehmen wir uns eine Weile Zeit für, durch eine längere Meditation auch. Und üben in der Meditation immer tiefer zu lauschen. Wahrzunehmen, wie der Klang erscheint in unserem Bewusstsein. Vielleicht wahrzunehmen, wie Bewertungen erscheinen. Oh, das ist eine Klangschale. Oder oh, das klingt aber nicht so schön. Oder ach, das erinnert mich da und da dran. Alles diese wunderschönen Gedanken, die zu dieser Wahrnehmung passieren. Und zu üben, den Fokus der Aufmerksamkeit des Lauschens immer tiefer so zu senken, immer tiefer. Aus der Stille heraus zu lauschen und als die Stille zu lauschen.
Ich würde dich gern fragen, so aus meiner eigenen Meditations- und Dialogpraxis heraus, ja? Wie ihr das in eurer Mondo-Dialogpraxis seht, weil aus meinem Verständnis heraus ist eine Art und Weise, wie man Meditationspraxis bezeichnen kann oder bezeichnen kann, was der Punkt von Meditation ist, dass sich Bewusstsein seiner selbst bewusst wird,
ja.
Und zwar jenseits seiner Inhalte.
Ja, absolut.
Das kann man nicht so leicht hinsagen, aber Aber auch der Zeit halber möchte ich es einfach mal so leicht hin sagen, dass der Punkt auf der Meditationspraxis und wahrscheinlich der Kernpunkt jeder, zumindest um dein Wort von vorher aufzuhören, kausalen spirituellen Praxis ist. Ja. Also eine Praxis, wo es um diese transzendente Dimension der Lehre geht, wo alles losgelassen wird. Und dass dieses Erfahren von Bewusstsein jenseits der Inhalte auch eine große Befreiungserfahrung sein kann, eben von jenen Inhalten. Und zwar von jenen Inhalten, die ich nicht mag, und genauso jenen Inhalten, die ich mag. Was die Pointe davon ist.
Ich würde nicht nur sagen, dass das eine große Befreiungserfahrung sein kann, sondern die maximale Befreiung, die maximale Freiheit, die man erfahren kann.
Absolut. Ich tendiere dann immer ein bisschen zu vorsichtig, wenn ausdrucksweise, um den Hörern Raum zu geben. ich gestehe dir das vollkommen so. Weil in meiner spirituellen Praxis, ja, die wir so aus der Enlightened Next Erfahrung und auch aus dem, was wir in Deutschland hier draus machen, entwickeln, sehr stark einerseits die Meditationsarbeiten, andererseits die Dialogarbeit setzen, also insofern auch sehr was Paralleles ist. Die Frage an dich, ich sehe die Dialogarbeit, und vielleicht macht sie da was sehr Ähnliches, als eine gleichwertige spirituelle Praxis zur Meditation. Und der Punkt, so wie ich Dialog verstehe, ist, dass es im Dialog genauso wie in der Meditation Bewusstsein selber in die Sichtbarkeit kommen kann.
Ja.
Und das unterscheidet aus meiner Sicht Dialog von Meditation auf eine andere Weise als in Meditation. Ja. Und so wie ich das gerne ausdrücke, ist, in der Meditation, Meditation ist ja ein Loslassen von allem, ja, und insofern auch ein Loslassen von Zeit und Raum, ja, also Transzendenz in diesem Sinn. Dialog könnte man auch als eine Praxis des Einlassens, ja, bezeichnen. Ja. Und Dialog ist etwas, das in Zeit und Raum sich manifestiert. Ja. Und in Zeit und Raum hat Bewusstsein eine andere Qualität als Bewusstsein im Loslassen von Zeit und Raum. Und einer der Weisen, das sich veranschaulichen zu können, ist, sobald Bewusstsein in Zeit und Raum wahrnehmbar ist, ist etwas in der Gegenwart aufscheinend, das nur in Zeit und Raum existieren kann, nämlich die Möglichkeit. Das heißt, wenn wir uns begegnen in Zeit und Raum, ist da immer etwas, das im Raum der Möglichkeit existiert, und zwar jetzt gerade.
Ja. Und wir manifestieren aus dem unendlichen Raum unendlich vieler Möglichkeiten, entscheiden wir in jeder Mikrosekunde genau, was wir daraus manifestieren.
Genau, um das zu können, müssen wir natürlich diese Myriaden von Möglichkeiten erst wahrnehmen. Ja. Und diese Möglichkeitsräume oder Potenzialräume, die wir wahrnehmen, die haben eine interessante Qualität, die hängen nicht so rum, neutral, sondern die drängen nach Verwirklichung. Also eine Möglichkeit, in der Möglichkeit immanent, ist eine Kraft, die nach Verwirklichung drängt.
Ja.
Und zwar genau in jenem Bewusstseinsraum, in dem die Möglichkeit auftaucht. Das ist dann in der Regel bei mir in meinem oder in unserem Dialog in unserem. Ja. Und das entwickelt eine Lebendigkeit und eine Entfaltungsdynamik, die genau die evolutionäre Dimension des Dialogs ausmacht, indem sich im Dialog permanent neue Möglichkeitsräume erschließen. Ja. Und das ist eine Praxis für sich, die so die Dialogpraxis radikal von diesem dieser Praxis des radikalen Loslassens der Meditation unterscheidet. Würdest du das vom Mondo-Sein her ähnlich sehen?
Also ich würde es zumindest erstmal persönlich dem absolut zustimmen und will mal ein paar Antworten darauf versuchen. Also für mich persönlich ist definitiv eine dialogische Praxis oft sehr viel kraftvoller und tiefer als die reine Sitzpraxis. Das kann mit persönlichen Präferenzen auch zu tun haben. Ja. Der Mondo-Zen-Prozess selber ist ein ganz bestimmter Dialog. Ein relativ klarer Dialog mit 10 vorgefertigten Koans, der einen bestimmten Prozess führt. Dieser Prozess ermöglicht mir aber, eben genau mir meines Bewusstseins bewusst zu werden, wie du das so schön gesagt hast. In dem Moment, wo ich das geübt habe oder übe und mir wirklich dieses leeren Bewusstseins bewusst bin und der Inhalte, die darin aufscheinen und die darin entstehen, kann ich es weiter üben, nicht mehr aus dem Verstand über dieses leere Bewusstsein zu sprechen, darüber können wir ja auch philosophieren, sondern immer mehr zu üben, aus diesem Bewusstsein heraus, durch meinen Verstand, durch mein Ego heraus zu sprechen. Mich also wie ein Kanal, mich durchlässig zu machen und als dieses Bewusstsein, aus diesem leeren Bewusstsein heraus zu sprechen. Das kann ich natürlich nur tun mit dem, was Stefan ist. Ich kann das nicht mit dem tun, was Thomas ist. Wir beide sind Manifestationen dieser einen Wirklichkeit in einer Thomas Steininger Ausprägung und in einer Stefan Schoch Ausprägung. Und das Spannende ist, wie sich die Möglichkeiten, und vielleicht zielst du darauf ab, welche Möglichkeiten sich ergeben, wenn beide verbunden mit diesem Bewusstsein, was sich seiner selbst bewusst ist, wir uns dann durchlässig machen, entstehen zu lassen, was durch uns in diesem Moment gerade entstehen will.
Also das ist viel weniger. Richtig, oder lass ich mich so formulieren, so wichtig verstehe, ja, ist der Fokus der Dialogpraxis, wie ihr entwickelt, ein leicht anderer als der Dialogpraxis, wie wir sie haben, weil du auch sagst, das ist ein ganz bestimmter Dialog mit diesen 10 Koans, die, so höre ich dich, selbst diesen Urgrund eröffnen. Das heißt, in dem Sinn eine dialogische Form sind, die ähnlich wie Meditation wirklich diese Weite in Erscheinung bringen.
Nur mit einem ganz wesentlichen Unterschied, und das habe ich einfach inzwischen zahlreichen Dialogen mit Einzelpersonen und in Gruppen auch festgestellt, dass eben Menschen immer wieder die Erfahrung machen, durch so einen Dialog innerhalb von 1-2 Stunden, manchmal sogar ein bisschen kürzer, eine Erfahrung zu machen, eben genau dieses Bewusstseins, was sich seiner selbst bewusst wird, was wir oft auf dem Meditationskissen über Monate, vielleicht Jahre lang versuchen und gar nicht wirklich wissen, worauf warte ich hier eigentlich, wo will ich hier eigentlich hin? Und das ist wie so in diesem Dialog geführt zu werden, einen Geschmack davon zu bekommen, verändert danach meine Sitzmeditationspraxis also wie Tag und Nacht. Weil ich ganz anders selber einen Zugang dazu habe, plötzlich wirklich zu wissen, weil ich es einmal erfahren habe, wofür meditiere ich denn? Und insofern wäre, um so die Brücke zu schlagen zwischen diesen beiden Dialogformen, wäre für mich die Mondo, die Koan-Dialog oder dieser Koan-Dialog immer wieder eine gute Hinführung zur Öffnung dieses Bewusstseins. Wenn diese Öffnung dann wie etabliert ist, in einer Gruppe zum Beispiel, in einer Runde, dann führt natürlich einen offeneren Dialog aus diesem Bewusstsein heraus.
Das heißt, der Mondo-Dialog, so wie du ihn darstellst, der öffnet weiter die Grundlage. Ja. Der evolutionäre Dialog oder diese Wir-Räume, auf die wir uns hier fokussieren, ist eine Lebenspraxis, die die Lebendigkeit und die Entfaltung der Lebendigkeit im Dialogischen in den Mittelpunkt setzt. Und das sind durchaus zwei Dialogformen, die zusammenspielen können und sich ergänzen können.
Unbedingt.
Du brauchst die Grundlage, weil echte Emergenz kommt nur, wenn sie auch aus dem Nichtwissen kommt. Ja. Sonst ist sie einfach eine konditionierte Weiterführung von Vergangenheit.
Ganz genau.
Ja. Das heißt, wenn hier nicht die Offenheit des Nichtwissens gegenwärtig gehalten werden kann, dann schreibst du einfach nur das Vergangene permanent fort. Genau. Und jede Meditationspraxis, und so verstehe ich dann eben auch die Mondo-Dialogpraxis, ist eine Eröffnung dieser Leerheit oder dieser Raum des Nichtwissens, aus dem wahre Kreativität entstehen kann, aus dem heraus dann eine Lebenspraxis von Kreativität, wie evolutionäre Dialoge sie zum Beispiel sind, dann auch authentisch geübt werden können, in den verschiedensten Zusammenhängen, weil evolutionäre Dialoge sind insofern ganz anders, weil sie überhaupt keine festgelegten 10 Regeln haben. Also es gibt so Grundlagen, was man nicht halten kann, aber im Prinzip der Anspruch ist, dass das in jeder Form, in einem Arbeitsgespräch bis zum tief spirituellen Gespräch, seine eigene Ausformung findet. Aber insofern sehr wohl ergänzend die andere Seite von dem sein kann, was du hier als Mondo-Dialog darstellst.
Unbedingt. Also ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass die evolutionären Dialoge oder ein Ersatz für Mondo sein könnten oder umgekehrt, sondern es ist genau eine ideale Ergänzung. Und insofern, wie du gesagt hast, Mondo geeignet als ein Weg von vielen, ja. Für mich sehr stimmiger, um genau die Grundlagen zu schaffen. Das heißt, Was ich freue mich, dass du den Begriff des Nichtwissens gerade gebraucht hast, weil wir arbeiten in den Dialog, in dem Koran, ganz explizit mit der Ebene oder mit der Erfahrung des Nichtwissens. Mhm. Und zwar mit der Realisierung an einer bestimmten Stelle, dass ich letzten Endes in der tiefsten Tiefe meines Seins das Nichtwissen bin. Mhm. Und da ist es besonders spannend, das geht in das, was du vorhin gesagt hast, in dem Nichtwissen sind noch alle Möglichkeiten, alle Potenziale, ist alles noch enthalten. Das ist noch nicht gewusst. Und diesen Unterschied also einerseits zu erleben, wirklich als zu erfahren und auch kognitiv zu verstehen, dass immer dann, wenn ich weiß, wenn Wissen ins Spiel kommt, definiere ich ja auch Dinge. Da ist unsere Sprache so schön entlarvend. Definieren heißt abgrenzen. Dann grenze ich schon wieder ab. Ich weiß dies und das ist nicht dies. Dann habe ich schon wieder kleiner gemacht. Mhm. Immer wieder bewusst den Raum des Nichtwissens öffnen oder mich da drin gründen zu können und dann von hier aus entstehen zu lassen, was entstehen will, ist nach meinem Verständnis eben auch das, was ihr mit diesen evolutionären Dialogen mit der Praxis macht. Mhm. Und insofern würde ich genau sagen, dieser Mondo-Prozess kann eine wunderbare Praxis sein, diesen Raum des Nichtwissens zu öffnen. Mhm.
Jetzt hätte ich natürlich noch einen Haufen Fragen dazu. Ich finde das total spannend. Nur wie üblich läuft uns die Zeit davon. Wir haben auch schon einige Hörerfragen, die uns hier per E-Mail erreicht haben. Ich sage nochmal durch, für Menschen, die sich vielleicht auch per Telefon einwählen möchten, gäbe es auch die Möglichkeit, sich per Telefon hier mit einzubringen. Das wäre in Deutschland die Telefonnummer 030 30 80 61 88, in der Schweiz 031 528 09 88, in Österreich 072 011 59 88. Dann gibt es einen PIN dazu. Der ist 557 557 und dann 5557, gefolgt von der Raute-Taste. Und wenn Sie sich eingewählt haben, können Sie dann sich auch noch zu Wort melden, dass wir sehen können, dass Sie sich zu Wort melden möchten. Das tun Sie mit der Stern 9. Wir freuen uns auch über jeden telefonischen Beitrag. Ich werde aber jetzt mal hier schauen, was die Fragen sind, die uns per E-Mail erreicht haben. Eine, die schließt direkt an den letzten Teil unseres Gesprächs. Da schreibt ein Hörer, soweit ich verstanden habe, versteht sich Mondo-Zen als evolutionäre Spiritualität. Was ist das Evolutionäre daran?
Gute Frage. Aus meiner Sicht ist das Evolutionäre daran, dass wir eben genau diese, eigentlich die evolutionäre Dimension, also die Dimension der Entwicklung, zum Beispiel der Entwicklung der Evolution, nicht nur des Universums, sondern eben auch menschlichen Bewusstseins mit einbeziehen. Das geht dann in Richtung dieser Wilber-Coombs-Matrix, die ich erwähnt habe. Dass es also eine psychische Bewusstseinsevolution oder Entwicklung gibt durch Entwicklungsstufen, die von verschiedenen Forschern beschrieben worden sind, wird im traditionellen Sinn meines Wissens zumindest nicht explizit berücksichtigt. Im Mondo-Sinn eben zu gucken, wie können wir unsere inzwischen im 21. Jahrhundert so komplex gewordene Psyche und unsere komplex gewordenen Egos, wie können wir dem besser gerecht werden, indem wir eben die psychologische Arbeit und Schattenarbeit zum Beispiel im Mondo-Sinn auch mit einbeziehen.
Das heißt, einerseits sagst du, zeigt sich diese evolutionäre Dimension in dem Verständnisrahmen, in den sich Mondo-Sinn setzt, dass es hier einfach einen Entwicklungsverständnisrahmen hat, in dem es eine Praxis setzt. Ja. Andererseits, in dem es auch die wichtige Schattenarbeit zum Thema macht, lass es mich anders formulieren, gibt es auch eine spezifische evolutionäre Praxis, in der diese evolutionäre Dimension vom Bewusstsein als Praxisform gelebt wird. Gibt es auch das?
Nee, da gibt es keine spezifische Praxis. Das feste oder der feste Hauptbestandteil dieses Mondo-Prozesses sind wirklich diese 10 oder 15 Koans, je nachdem, wie man sie sieht. Und die sind wirklich eine hinführende Praxis. Nur so, wie wir schon gesagt haben. Die sind dann eine wunderbare Voraussetzung, zum Beispiel für evolutionäre Dialoge oder eben für andere Formen von Praxis. Insofern wird auch, vielleicht beantwortet das die Frage so ein bisschen, wird auch der Mondo-Zen-Prozess selber, der geht ja auf Jumpo Roshi zurück, der wird im Moment von dem Doshin Roshi, Schüler von Jumpo auch, amerikanischer Zen-Meister, weiterentwickelt als Integral Zen, also als ein integrales Zen. Und da kommen dann ganz gezielte Praxisformen, ganz gezielte Methoden für verschiedene Zielgruppen, zum Beispiel in den Quadranten und so weiter, wirklich also aus einer integralen Perspektive noch sehr konkrete, spezifische Methoden zu dem Mondo-Prozess selber dazu.
Lass mich da gleich noch eine zweite Hörerfrage dazu stellen. Da schreibt ein Hörer, lieber Stefan, vielen Dank für deine Ausführungen. Der Prozess, den du beim Mondo-Zen beschreibst, hört sich zunächst einmal etwas technisch oder methodisch an. In Zen gibt es ja auch eine Radikalität, Methoden loszulassen und sich der Existenz sozusagen auf Leben und Tod zu stellen. Siehst du im Mondo-Zen so eine Radikalität oder findest du das nicht mehr zeitgemäß?
Ich finde, in dem Mondo-Zen, würde ich so beantworten, ist eine radikale Methode, um genau die Methoden durch diese Methode loslassen zu lernen. Weil das ist ja genau das Problem. Wie kriegen wir es denn hin, mit unserem Ego so einen radikalen Weg so zu gehen, dass wir dieses ultimative Loslassen hinkriegen und unser Ego wirklich loslassen können? Und dazu braucht es aus meiner Sicht im 21. Jahrhundert halt ein bisschen intelligentere Methoden und Technologien auch, um das zu können. Ja? Und da reicht aus meiner Sicht das scharfe, auch im Rinnsal, das Sitzen und irgendwie stundenlange Sitzen und einfach nur warten quasi, dass was passiert, reicht dann nicht mehr aus. Sondern da gibt es dann genau diesen geführten Dialogprozess, der das noch unterstützen kann.
Wenn du sagst, das reicht nicht mehr aus, klingt das ein wenig, dass es eine Zeit gegeben hat, wo das ausgereicht hat und dass jetzt die Zeit sich geändert haben, wo das sich nicht mehr ausreicht. Was hat sich an der Zeit verändert, dass das zu einem bestimmten Zeitpunkt angebracht war und jetzt nicht mehr ausreicht?
Aus meinem Verständnis, und ich war nie in Japan, geschweige denn, dass ich im 16. Jahrhundert in Japan gewesen wäre, aber aus meinem Verständnis, in der Zeit, als Zen und die Zen-Praxis entstanden ist, war eine Zeit, da war persönliche Egos, also das Ego in den Vordergrund zu stellen, war per se nicht besonders angebracht. Das war eine sehr traditionsorientierte Kultur, eine sehr, wir würden jetzt sagen, aus Biodynamics-Sicht, eine sehr blaue Struktur, in der Egos sowieso sehr zurückgetreten sind. Dann einfach die Disziplin auch aufbringen zu können und zu sagen, ich setze mich jetzt jeden Tag, ich weiß nicht wie viele Stunden auf mein Kissen und ich bleibe hier so lange sitzen, bis hier was passiert ist, ist viel mehr möglich als in unserer heute postmodernen Kultur, in der wir sehr verwöhnte und durchaus ja auch intelligente und sehr nützliche Egos haben. Mhm. Denen zu erklären, ja, du sollst jetzt mal auf dem Kissen sterben, ist nicht so ein ganz leichtes Unterfangen. Mhm. Da braucht aus meiner Sicht einfach ein paar mehr, vielleicht ein paar führerische Methoden.
Lass mich dann eine persönliche Frage dran richten. Und die richtet sich jetzt gar nicht so sehr an Mondo Zen, sondern an alle Methoden überhaupt. Ja? Ja. Weil einer der sozusagen der Zuspitzungen unseres Bewusstseins, wenn man so die Bewusstseinsevolution sich über die Jahrhunderte anschaut, ist ja eine Hervorbringung dessen, was Philosophen wie Habermas die instrumentelle Vernunft bezeichnen. Mhm. Also auch Heidegger hat sich sehr darauf festgesetzt. Das heißt, alles in einem instrumentellen, methodischen Zusammenhang zu sehen. Und da entsteht eine Herausforderung. Es gibt so dieses klassische Beispiel, für einen Hammer ist jedes Problem, hat jedes Problem die Form eines Nagels. Ja. Das heißt, wenn ich alles sozusagen unter der Methodenfrage anstelle, habe ich schon ein bestimmtes Bewusstsein, das ich reinbringe, ja. das Methoden anwenden will. Vielleicht ist das schon sozusagen die Verunmöglichung des Loslassens. Ohne mit in Frage stellen zu wollen, dass offensichtlich Methoden helfen, ist das ein Dilemma, und das richtet sich jetzt nicht gegen Mondo-Zen-Methode, sondern es ist an alle Methoden, die wir alle verwenden, aber trotzdem eine grundlegende spirituelle Frage, wie wir uns dem stellen, dass sagen, ein Fokus auf Methoden schon vielleicht die Verstellung der Offenheit ist. Wie willst du das erleben? Weil das ist für mich eine permanente Herausforderung.
Ich würde die Antwort gerne mal so versuchen. Mir geht es ja nicht um Mondo Zen als die Methode. Ja. Mir geht es um das Ergebnis. Ja. Und das, was ich zum Beispiel selber und eben viele Menschen, mit denen ich arbeiten durfte, mit Hilfe dieser Methode erfahren durften. Ja. Das ist diese Befreiung, diese Freiheit, die ist so wunderbar. Ja. Das hat mit der Methode nichts zu tun. Die Methode ist einer von vielen unzähligen möglichen Wegen, weil diese Freiheit, diese Realisierung dessen, was wir wirklich sind, die ist universell, die hat mit der Methode nichts zu tun. Mhm. Der Punkt ist, ich für mich habe noch keine andere so hilfreiche Methode gefunden wie Mondo Zen. Deswegen halt für mich erstmal dabei.
Und vielleicht landen wir ja da auch ein bisschen wieder am Anfang unseres Gesprächs, ja. Nämlich mit deiner Begegnung mit Junpo Roshi. Das war ja keine Methode. Nee. Sondern das war ein Mensch.
Das war im Grunde genommen, weil diese Begegnung, ja, schön den Kreis so zu schließen, diese Begegnung mit diesem Menschen war ja letzten Endes auch nicht die Begegnung mit diesem Menschen, sondern es war die Begegnung mit diesem Bewusstsein, was sich seiner selbst bewusst ist, durch zwei Menschen, die in dem Fall in die Augen geschaut haben und damit quasi das Ergebnis vorweggenommen. Das ist ja genau, darum geht's hier. Darum geht's hier. Und wie ist ein Zugang? Wie können wir einen Zugang dazu schaffen, dass wir es für uns selbst erfahren dürfen und Menschen unterstützen dürfen oder unterstützen können. Ja.
Und für mich ist es ja wirklich ein gelebtes Paradox, dass das etwas ist, das ganz offensichtlich jenseits oder vor jeder Methode ist. Ja. Und offensichtlich aber Menschen wie Junpo Roshi und andere dann auch versuchen, hier Methoden zu entwickeln, um etwas unterstützen zu können. Ich zumindest weiß keinen Ausweg aus diesem Paradox.
Ich weiß auch keinen, außer es immer wieder auszuprobieren und sich auf den Weg zu machen, weil einer der, das ist auch kein Mondo, sondern ich glaube ein Zen oder ein klassischer buddhistischer Ausspruch ist der, dieses Erwachen oder diese Freiheit, die ist dir näher als dein eigenes Gesicht. Yeah. Und wenn ich das mal verdaue, dann heißt das, die ist, Moment, die ist hier. Wann ist sie denn hier? Naja, die ist jetzt hier. Ich muss nirgendwo hin. Ich muss eigentlich in Anführungsstrichen nur lernen, loszulassen. Ja. Und das zu realisieren, was schon längst da ist. Und genau dann braucht es keine Methode mehr.
Oder in dem, was ja auch schon vorher Teil unseres Gesprächs war, was du eingebracht hast, in dieser Offenheit und in diesem Nichtwissen einander und dem Leben zu begegnen. Und da ist wahrscheinlich die radikalste Herausforderung, aber allein im Anklingen lassen dessen, dass das möglich ist, also so geht es zumindest mir, klingt eine Freiheitsdimension an. Also da ist etwas, wo was durchscheint, allein wenn man sich auf diese Möglichkeit anlässt, dass es diese Begegnung im Nichtwissen, dass das eine Möglichkeit ist. Allein darin scheint etwas auf, was mir, um wieder ein Stichwort unseres Gesprächs mit reinzubringen, sehr wertvoll erscheint. Und insofern, wir sind ja auch schon am Ende unserer Sendezeit, einfach herzlichen Dank für dieses Gespräch über Zen, Spiritualität. Es hat seine eigenen Wendungen genommen, es hat auch seine eigenen Offenheiten gehabt und ich habe zumindest einiges mehr auch verstanden, was Mondo Zen macht, was es will und auch wie es zumindest gerade bei dir offensichtlich auch in menschlicher Begegnung auf menschlicher Begegnung basiert und was hier in Begegnung wirklich in die Sichtbarkeit kommt. Ja. Insofern danke. Danke für das Gespräch.
Ja, ganz herzlichen Dank auch an dich, Thomas.
Ja, danke fürs Zuhören und einen schönen guten Abend aus Frankfurt.